der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder verschließen, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie wieder verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
In Philadelphia gab es eine Synagoge und die Juden, die waren wie immer und überall so ein bisschen unter Druck. Man schätzte auf der einen Seite ihre Handels- und Handwerkskunst, aber sie galten auch als merkwürdig, weil sie hatten nur einen Gott und nahmen nicht an den Kulten der anderen Götter teil. Deswegen standen sie immer so ein bisschen außen vor. Die Juden hielten zusammen und hatten ihre Synagoge. Und dann kam das Evangelium von Jesus Christus, da kamen Juden zum Glauben an den Messias und nach kam es zur Spaltung innerhalb der Synagoge. Die Christen verließen die Synagoge und gründeten ihre eigene Gemeinde, die aber sehr klein war. Und Jesus sagt ihnen, du hast eine kleine Kraft, also Jesus weiß das auch, dass die Kraft der Gemeinde klein ist und vielleicht auch so ein bisschen verzagt sich anfühlt. Sicherlich gab es enge Kontakte zur Synagoge, denn man kann vermuten, dass die Spaltung durch die Familien ging. Das heißt, man war im Alltag ganz normal miteinander, nur dann eben am Sabbat hatte man plötzlich einen anderen Gottesdienst. Die Rabbiner wollten die Christen zurückholen als gute Rabbiner und Hirten ihrer Gemeinde. Man musste befürchten ja auch, dass diese Spaltung innerhalb der Synagoge wieder noch einen schlechten Ruf in der Stadt bedeutete und das war unangenehm. Vielleicht ist euch das nicht so klar, aber wir als christliche Gemeinde, wir leben auch in einer solchen Spaltung. Die Kirche hat sich immer gespalten, seitdem sie existiert. Christen haben sich aus politischen Gründen voneinander getrennt und sind neue christliche Strömungen und Gemeinden entstanden. Viel häufiger haben sie sich aber aus theologischen Gründen getrennt. Und da ging es auch nie um Kleinigkeiten bei den theologischen Fragen. Nicht, dass ihr meint, das wären immer nur so Mimosen gewesen, ich sehe das aber anders. Und sie haben wirklich hart darum gerungen, die Fragen, wichtige theologischen Fragen zu beantworten. Da ging es um Schlüsselfragen, ist Jesus Mensch oder Gott? Ist Jesus ausschließlich Gott oder ausschließlich Mensch? Oder ist Christus in einer Person gleichzeitig vollkommen Gott und vollkommen Mensch? Das hört sich jetzt so ein bisschen spalterisch an, so, aber das ist tatsächlich wichtige theologische Fragen. Und je nachdem, welche Antwort man darauf gibt, gestaltet man auch sein Glaubensleben. Warum spalten sich Christen heute, also christliche Gemeinden? Warum sprechen sie sich sogar gegenseitig manchmal den Glauben ab? Manche leben ihren Glauben anders als die anderen. Das sind dann so Stilfragen, so religiöse Frömmigkeitsstilfragen, wo es gar nicht um solche intensiven Fragen geht, wie ich das gerade vorgelesen habe. Das sind Stilfragen. Aber es gibt auch theologische Einzelheiten, die unterschiedlich beurteilt und bewertet werden, wo man dann sagt, wir können nicht mehr miteinander, wenn du so glaubst, dann glaube ich anders und die theologischen Antworten sind andere. Gut, man wirft sich vor, die Bibel falsch auszulegen, die Bibel falsch zu verstehen. Da kann man sich wunderbar drüber streiten. Oder manche verbinden Theologie mit Politik, was dann auch wieder zu politischen Zerwürfnissen führt, das theologisch auch, ist es schwierig. Oder was dann jetzt in den letzten Jahren immer häufiger vorkommt, und das ist so ein bisschen peinlich, man streitet sich darüber, welche Verschwörungstheorie man glauben soll und welche nicht. Im Wesentlichen trennen sich Christen dann, wenn sie aufhören, Nächstenliebe zu üben. Man kann alle Gründe nehmen, warum sich Christen und Kirchen trennen. Am Ende kommt immer dabei raus, sie gehen nicht mehr liebevoll miteinander um und dann müssen sie sich trennen. Ob man zusammengehört, das hängt nicht daran, ob man dieselbe Meinung hat, sondern das hängt daran, ob man Christus im Zentrum seines Lebens hat. Das ist die Schlüsselfrage für die Einheit der Christen. Schaut euch mal die Jünger Jesu an. Die hatten auch nicht dieselbe Meinung. Nur ein Beispiel. Judas, der Revolutionär, der gegen die Römer war und deswegen immer ein Messer, ein Dolch mit sich geführt hat, weil er traditionell auch schon mal Anschläge gegen Römer verübt hat, einerseits. Andererseits Matthäus, der Zöllner, der ja ein Kollaborateur mit den Römern war und von denen profitiert hat. Die sind aber zusammengeblieben. Und warum? Weil Jesus ihr Zentrum war. Sie sind um Jesu willen zusammengeblieben. Der erste Pastor dieser Gemeinde, Heinrich Neviant, hat in einer Predigt 1886 sinngemäß Folgendes gesagt. Wenn ich das zitieren würde, wird das keiner mehr verstehen, weil das die Sprache von vor 150 Jahren ist. Aber sinngemäß hat er Folgendes gesagt: Nicht alle glauben auf dieselbe Weise wie du. Nicht alle gehen dieselben Wege. Wenn du mit denen, die zu Christus gehören, in der Liebe der Glaubensgeschwister verbunden sein willst, dann suche nicht die Übereinstimmung in Fragen der Theologie oder eurer Meinungen. Seid eins im Glauben an Christus und in der Liebe zu ihm. Man könnte sagen, dass das auf den Punkt bringt, was das Wurzelereignis dieser Gemeinde ist. Was wir gerade von Jesus Christus gehört haben, was er der Gemeinde in Philadelphia schreibt, da bezieht sich Jesus Christus auf den Propheten Jesaja. Er zitiert da den Jesaja und die Juden kennen das ganz genau. Das heißt, die Christen, die er da anspricht, die verstehen genau, dass er da gerade den Jesaja zitiert. Der Begriff der Schlüssel Davids, das ist ein ganz, ganz immens wichtiger Begriff. Der König David ist ja eine Identifikationsfigur für die Juden und der Davidsstern ist bis heute ihr Symbol. Und wer den Schlüssel Davids hat, der hat Macht über die Türen im Hause Gottes. Das ist geistliche Macht, das ist geradezu göttliche Macht. Und Jesus sagt, ich habe den. Diesen Schlüssel Davids. Nun muss man Folgendes verstehen, im Königshaus in Jerusalem gab es das Amt des Hofmeisters. Er hatte den Schlüssel zu den Vorratskammern, er verwaltete die Finanzen und Güter des Königshauses, er gab Lebensmittel und Waren aus, er überwachte Bauvorhaben und auch das, was wir heute soziale Leistungen nennen würden. Bei uns gibt es zurzeit 16 Ministerien und der Hofmeister am Hofe Israels, der hätte bei uns 7 Ministerien. Unter anderem wäre er Superminister für Finanzen, für Wirtschaft, für Arbeit und Soziales und so weiter und so fort. Er säße dann außerdem als Chefberater für den König, der Chefberater, würde er aber bei uns auch im Bundeskanzleramt sitzen. Das heißt, er hätte damals im Königreich Israel eine Macht gehabt hätte, vielleicht wie Elon Musk heute in den USA. Als Zeichen der Macht trug er einen breiten Gürtel und ein passendes Gewand. In Israel musste er aber was ganz anderes sein als so ein Musk. Nämlich, Gott sagt Folgendes, er sagt schöne Worte über den Hofmeister Eliakim. Da sagt er in Jesaja 22, für die Bewohner Jerusalems und für das Volk von Juda wird er wie ein Vater sein. Ich übergebe ihm die Schlüssel zum Palast des Hauses David. Wenn er die Tür öffnet, kann sie keiner schließen. Und wenn er sie schließt, kann sie keiner öffnen. Das heißt, Eliakim soll wie ein Vater für die Menschen in Jerusalem und Judäa sein. Er soll ein Fürsorger und ein Versorger sein. Das heißt, er muss rechnen können, aber er muss ein guter, weiser und empathischer Mensch sein. Das ist das, was Gott von ihm erwartet, wenn er diesen Dienst übernimmt. Übrigens, der Vorgänger von Eliakim, der Schäbner, der war so ein rechter Musk. Der war ein Großkotz und Angeber, der ließ sich auf Staatskosten prunkvolle Kutschen bauen und mit denen fuhr er dann Beifall heischend und winkend über Land. Und Gott sagt aber Folgendes zu ihm, du hältst dich vielleicht für stark, aber der Herr wird dich wegwerfen und wie Wolle zusammenknüllen. Dann schleudert er dich wie einen Ball in ein entferntes Land. Da wirst du sterben und dorthin werden deine prächtigen Wagen auch gebracht. Vielleicht ist das entfernte Land der Mars, wer weiß. Christus ist für uns der gute Hofmeister, der gute Schlüsselmeister. Er hat alle Macht im Hause Gottes. Das ist noch mal größer als das Königshaus Davids. Er hat alle Schlüssel für die Macht im Hause Gottes. Er öffnet oder er verschließt, er teilt aus oder er behält ein. Und er sagt, sieh hin, ich habe für dich eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Das sagt er dieser kleinen, verzagten, abgespaltenen Gemeinde in Philadelphia. Und darin können sie sich bedienen, in diesen geistlichen Kammern, die voll sind mit Gottes Wohltaten. Die Gemeinde in Philadelphia ist klein, sie ist verzagt, sie ist schwach. Das ist ihre Realität in dieser Welt. Aber die Wirklichkeit bei Gott ist, die Gemeinde hat unbeschränkten Zugang zu der Herrlichkeit Gottes, wo nichts unmöglich ist. Und zwar jetzt schon. Und das kann ja auch für uns gelten, diese Verheißung, dass Gottes Kammern für uns geöffnet sind. Die Schlüsselfrage für uns ist denn aber, wie können wir sicher sein, ebenfalls Zugang zu dieser Herrlichkeit, zu diesen Schatzkammern Gottes zu haben, wo wir uns dann an allem geistlichen Reichtümern bedienen können, an Gottvertrauen, an Hoffnung, an Zuversicht, an allen Unmöglichkeiten, die Gott so bewältigen kann. Christus sagt, weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, darum werde ich dich bewahren in der Stunde der Prüfung. Die zukünftige, die über den ganzen Erdkreis kommt, um zu versuchen, die auf der Erde leben. Der Ton in dem, was Christus hier sagt, liegt auf dem Bewahren. Wir bewahren das Wort von der Geduld Christi. Das ist das Evangelium. Das ist das Wort von der Geduld Christi. Er nennt das so, ich vermute mal, weil er mit uns sehr, sehr viel Geduld haben muss. Und das Evangelium bedeutet eben auch, dass wir wissen, dass Christus sich für uns geopfert hat und diesen Leidensweg gegangen ist. Da denken wir gleich im Abendmahl auch dran, dass er da sehr geduldig gewesen ist und das alles ausgehalten und ertragen hat, um uns zu retten. Das ist das Wort von der Geduld Christi. Wir haben das bewahrt. Darum bewahrt Christus uns, egal was kommt und egal in welcher Situation wir sind. Dann spricht Christus aber auch von dieser Prüfung und dann ist die Frage, worin werden wir geprüft? Die Prüfung ist, ob wir das Wort von der Geduld Christi bewahren, eben dieses Evangelium. Die Prüfung ist, ob wir das Wort von der Geduld Christi bewahren, festhalten, das Evangelium studieren, danach leben, das versuchen umzusetzen. Es wird Christen geben, die werden den Druck in dieser Gesellschaft nicht ertragen können und werden Christus verleugnen und das Wort von der Geduld Christi nicht bewahren. Andere Christen lassen sich verführen zu einem lieblosen Pseudo-Evangelium. Sie benutzen die Bibel und sie benutzen Gottes Namen, um sich Reichtum und Macht zu verschaffen. So werden sie die Not, die über die Welt kommt, von sich fernhalten. Sie laden aber damit die Not auf andere Menschen. Und damit haben sie dann das Wort von der Geduld Christi missbraucht. Für sie ist die Herrlichkeit Gottes verschlossen. Sie haben ihren Lohn ja schon gehabt in der Welt, sagt Jesus. Andere werden mit Bibelzitaten Christen, die nicht ihre eigene Meinung haben, werden mit Bibelzitaten sagen, dass sie in die Hölle kommen. Oder irgendwie, dass sie nicht gläubig genug sind oder dass es nicht reicht, wie sie glauben oder dass ihr Glaube nicht richtig ist. Sie benutzen das Wort von der Geduld Christi wie einen Hammer, um andere zu verletzen. Jesus hat die Bibel nie so benutzt. Außer gegen Leute, die die Bibel wie einen Hammer benutzen. Der Zugang zur Herrlichkeit Gottes ist denen versperrt, die das Wort von der Geduld Christi missbrauchen, als einen Hammer der Ungeduld. Die super frommen Bibelschwinger werden dann das erleiden, was sie anderen androhen. Denn Gott ist gerecht, auch mit denen, die sein Wort missbrauchen. Wir werden geprüft, Gott abzusagen. Wir werden geprüft, sein Wort der Geduld als Hammer der Ungeduld zu benutzen. Und wir werden geprüft, auf alle mögliche Art und Weise den Namen Christi zu missbrauchen. Das heißt aber, dass das Gebet unser Schlüssel ist im Bestehen dieser Prüfung. Das Gebet ist der Schlüssel, um das Wort von der Geduld Christi zu bewahren. Mit Christus im Gespräch sein, miteinander, gemeinsam vor Christus zu sein, zu beten. Das ist die Weise, wie wir Kraft bekommen, das Wort von der Geduld Christi zu bewahren. Christus sagt: Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt. Jesus kommt schnell uns zur Hilfe. Wir brauchen nicht verzagen, wir brauchen nicht aufgeben, wir sollen nur einfach festhalten, was wir haben. Und was haben wir? Was können wir festhalten? In Apostelgeschichte wird von den ersten Christen Folgendes berichtet: Sie hielten fest die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, also das Abendmahl, und das Gebet. Und das haben wir doch auch. Das wollen wir festhalten. Die Lehre der Apostel. Wir studieren die Bibel. Wir sitzen zusammen und wir halten daran fest, die Bibel zu studieren. Wir lernen daraus. Und wir halten an der Gemeinschaft fest. Deswegen ist das so irrsinnig wichtig, dass wir den Kaffeedienst haben, damit die Gemeinschaft auch nach dem Gottesdienst gut gelingt. Merkt ihr, wie wichtig das ist, plötzlich, dass wieder Kaffeedienst da ist, weil das zu dem Elementaren von Glauben gehört und das Wort Christi zu bewahren, dass wir Gemeinschaft haben. Niemand kann alleine am Glauben festhalten, wenn er unter Druck gerät. Glaube ist Teamwork. Und wer der Gemeinschaft fernbleibt, der droht, an Prüfungen zu scheitern und verloren zu gehen, wenn er keine Unterstützung hat. Deswegen lasst uns zusammenbleiben in der Gemeinschaft. Und wir halten am Brotbrechen fest, am Abendmahl. Das werden wir auch heute wieder machen, wie jeden Monat. Die Gemeinde ist auch um das Abendmahl hier herum entstanden. Das ist so ein ganz, ganz zentraler Wert unseres Gemeindelebens. Und wir beten. Donnerstags abends auf Zoom, sonntags morgens vor dem Gottesdienst, im Gottesdienst und immer. Wir sind unterwegs im Gebet. Und deswegen, weil wir das festhalten, das Wort von der Geduld Christi, gilt das auch uns, dass uns die Schatzkammern Gottes, seiner Herrlichkeit geöffnet sind. Wir können uns darauf verlassen, dass wir da Geduld, Trost, Hoffnung, Zuversicht, Gottvertrauen herausholen können. Christus sagt, wer überwindet, der wird eine Säule im Tempel Gottes und der Name des neuen Jerusalem und der neue Name Christi werden auf jedem Menschen stehen, der überwindet, festhält und siegt. Nun stelle ich mir das vor, ich möchte nicht gerne irgendwie eine Säule sein, die in so einem Tempel rumsteht. Aber ihr merkt vielleicht das Bild, was das hier deutlich macht. Du kannst nicht mehr aus der Gegenwart Gottes rausgenommen werden, weil du unverrückbar zu seiner Gemeinschaft in seinem Heiligtum gehörst. Sein Name steht auf dir. Er hat Besitzanspruch. Nein, er hat nicht nur Besitzanspruch. Du bist in seinem Besitz und niemand kann dich aus seiner Gegenwart herausreißen. Das ist das, was das Bild mit der Säule sagen will. Wir gehören ihm. Wir können nicht aus der Gegenwart Gottes weggenommen werden. Wer ein Ohr dafür hat, der soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen. Musik.